Und es gibt ja gerade in der Bankenwelt sehr viele Regeln, aber teilweise sind diese Regeln auch überaltet und die muss man auch in Frage stellen.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, die Deutschen sparten noch nie so viel wie in der Corona-Krise. Der Lockdown legte weite Teile des Konsums lahm, ließ die Sparquote ansteigen und bremste den Bedarf an Konsumentenkrediten. Der Kaufrausch auf Pump war plötzlich nur noch ein Räuschchen. Dennoch ist das Geschäft für Verbraucherschützer ein rotes Tuch. Sie fordern gründlichere Prüfungen der Bonität. Die Banken wollen dagegen die Kredite noch schneller vergeben können. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Sie hat türkische Wurzeln, wäre am liebsten Pilotin oder Physikerin geworden, finanziert ihre Familienreisen mit Börsengewinnen und will gerne die Beste sein. Belgin Rudak gehört zu den wenigen Frauen im deutschen Banking, die es bis in die Chefetage geschafft haben. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Konsumentenkreditbank Credit Plus, eine Tochter des französischen Finanzkonzerns Crédit Agricole. Hallo Frau Rudak, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, guten Tag, Herr Balzli, ich freue mich, da zu sein.
Frau Rudak, bevor wir uns ins Kreditgeschäft vertiefen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, habe ich eine ganz einfache Frage. Warum ausgerechnet Pilotin?
Ja, das war schon immer ein Kindheitstraum. Mich haben die Flieger fasziniert, die in der Luft sind. Daher auch so ein bisschen das Physikalische im Hintergrund, diese Technik, die damit einhergeht, aber auch wahrscheinlich die Freiheit zu fliegen. Das ist, glaube ich, schon ein Menschheitstraum und das ist auch mein Traum.
Okay, Sie wollten, aber wenn Sie ehrlich sind, wollten Sie aber Pilotin werden, weil Sie in einem kleinen Dorf bei Frankfurt aufgewachsen sind und endlich weg wollten.
Das auch. Ja, genau, das stimmt.
War es denn so schlimm in Ihrem Dorf?
Nein, das war nicht so schlimm, aber ich war schon immer sehr reisebegierig. Geboren bin ich ja in Istanbul, eigentlich in einer großen Stadt, und bin dann in ein kleines Dorf bei Frankfurt gezogen zu meinen Eltern. Und aber das Reisen, das hat mich schon immer fasziniert, Neues zu entdecken und nein, also ich finde, es war sehr gut, in diesem kleinen Dorf aufzuwachsen, behütet zu sein. Das hat eigentlich, glaube ich, auch die notwendigen Flügel beeinflusst, aber auch die Wurzeln gegeben.
Mhm. Ich meine, da drängt sich natürlich die nächste Frage nach Ihrem zweiten Berufswunsch auf. Und warum Physikerin? Gab es da ein Vorbild in der Familie oder wie kommen Sie darauf, Physik studieren zu wollen?
Ah, das ist, glaube ich, generell in meiner Neugier für Technik. Also es gab keinen in der Familie, eher Banker mit Background oder Unternehmer. Mein Vater war Unternehmer. Aber mich haben schon immer Sachen interessiert, Zahlen, Formeln, etwas aufzulösen, Hintergründe zu verstehen, aber auch, wie sich technische Themen zusammensetzen. Ich glaube, das war einfach in mir, diese Neugier. Und daher war ich auch auf der Schule eigentlich eine der Besten in Physik und eine der wenigen Frauen natürlich auch. Und das hat, glaube ich, auch meinen Lehrer fasziniert, der mich da sehr unterstützt hatte. Und daher so Physik für mich als etwas, wo ich mir die Welt auch gerne mit erkläre.
Ein Lehrer, der hat Sie unterstützt, aber jemand anders hat Sie überhaupt nicht unterstützt, weil beide Träume, sowohl Pilotin und Physikerin, wurden Ihnen vom Berufsberater ausgeredet, weil das nichts für Mädchen sei. Waren Sie nicht total frustriert?
Zu dem Zeitpunkt habe ich das, glaube ich, gar nicht so erfassen können und habe mich dann auch dadurch beeinflussen lassen. Also mein Physiklehrer, der war begeistert, weil eine der wenigen Frauen, die sich für dieses Thema interessieren, und deshalb war der da wirklich sehr unterstützend, und auch meine Familie hat das unterstützt, aber die Berufsberatung meinte, damit könnte ich irgendwie später kein Geld verdienen und das wäre kein Beruf für eine Frau. Ich würde dann irgendwann im Nordpol landen und Schneeflocken betrachten und die haben mir das wirklich so mies geredet,
dass ich dann dachte, Schneeflocken mit auf dem Nordpol. Ja, also meine, genau. Das ist jetzt natürlich der letzte Schrei, oder? Klimaforschung etc., da wären
absolut.
Sie groß rausgekommen.
Absolut. Also das hatten wir, die damals nicht erkannt.
Genau, wir lernen daraus, glaube ich, nie einen deutschen Berufsberater. Ich meine, warum haben Sie ihm nicht gesagt, vergiss es, ich ziehe mein Ding durch, gerade weil ich ein Mädchen bin? Waren Sie da noch nicht so selbstbewusst?
Ich glaube, damals hat mir noch so ein Stück weit ja dieses Selbstbewusstsein gefehlt, dass ich dann dachte, oh je, das hört sich alles ganz schlimm an. Das hat sich aber in den Jahren danach dann sehr, sehr geändert. Also Berührungsängste habe ich, das kann ich Ihnen sagen, mit gar nichts mehr.
Wenn der Berufsberater von damals jetzt zuhört, was würden Sie ihm gerne sagen?
Ich würde sagen, dass es wichtig wäre, wirklich mehr Offenheit zu haben, mehr, nicht diese Gruppendenke, nicht diese uniforme Denke, sondern sich wirklich zu öffnen und Menschen zu empowern, zu bestätigen, wie sie zu verschrecken.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, die Zeiten haben sich zum Glück geändert. Ich war jetzt in den letzten Jahren nicht bei der Berufsberatung, aber ich gehe mal davon aus, es geht ein bisschen moderner zu und her. Aber zum Beispiel in den Cockpits der Lufthansa liegt der Frauenanteil nur bei 7% und die suchen sicher händeringend nach Quereinsteigerin. Frau Rudak, das ist doch Ihre Chance, oder? Den Traum doch noch zu verwirklichen. Wollen Sie nicht rüber?
Das klingt sehr verlockend, aber mittlerweile muss ich Ihnen sagen, macht mir mein Job hier sehr, sehr viel Spaß und auch die Aufgabe, die ich hier begleite seit ein paar Jahren bei der Credit Plus Bank. Und ich denke, das werde ich mir eher privat verwirklichen, diesen Traum.
Okay. Was muss sich denn in Ihren Augen noch ändern? Also jetzt in der ganzen, das ist ja indirekt eigentlich, hat die Berufsberater damals die Frauenförderung nicht so ernst genommen, respektive hielt davon offenbar gar nichts. Was muss sich ändern? Sind Quotenregelungen das richtige Mittel, um Frauen auch in Führungspositionen zu bringen? Ist die Politik da auf dem richtigen Weg aus Ihrer Sicht?
Also ich bin da immer so zwiegespalten mit Quoten, weil ich halte extrem viel davon, aufzuklären, Vorbilder zu haben und Menschen mitzunehmen und wirklich diesen Purpose und die Notwendigkeit dafür zu erklären und mehr auf diesem Wege das ganze Thema zu begleiten. Nichtsdestotrotz, in den vergangenen Jahren haben wir ja gesehen, es tut sich wirklich wenig. Und wenn ich mir auch die Bankenbranche betrachte, in meiner Branche ist der Frauenanteil auch so um die 10% und in den letzten Jahren hat sich da auch nicht merklich viel getan.
Und warum? Was glauben Sie, warum hat sich bei den Banken nichts getan?
Ich glaube, Banking ist weiterhin noch sehr, sehr tradiert und traditionell eine Männerdomäne und es liegt wahrscheinlich an verschiedenen Faktoren. Der eine Faktor ist, dass Frauen sich schwer tun, in diesem männerdominierten Umfeld auch Fuß zu fassen, sich wohlzufühlen, sich das zu trauen. Ich glaube, da muss man wirklich mit vielen Rollenbildern und das ist auch so meine Aufgabe, die ich sehe. Ich habe es geschafft und daher ist mir dieses Thema wirklich wichtig, als Vorbild Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen, dass man keine Berührungsängste braucht in dieser Branche, dass das auch eine inhaltlich interessante Branche und Tätigkeit ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das vermittelt. Ängste nehmen, aber auch als Vorbild dann das Thema positiv begleiten. Das nächste Thema sind, und das ist auch in der Bankenbranche so, Frauen werden generell auch unterbezahlt, weniger bezahlt wie Männer. Ich glaube, auch das Thema ist wichtig, dass das die Bundesregierung auch mit angeht. Ich glaube, da spielt die Regierung schon eine große Rolle, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo man auch wirklich für gleiche Arbeit gleich bezahlt wird. Und verschiedene Aspekte, die man da definitiv mit begleiten muss.
Sie sagen, die Frauen setzen sie oder haben noch so ein bisschen Hemmungen, sich durchzusetzen. Sie selber sind ja früher auch offenbar eher schüchtern gewesen. Der Berufsberater hat noch unheimlich Eindruck auf Sie gemacht. Dann haben Sie komplett die Hemmungen fallen lassen. Was war denn so der Knickpunkt oder wann kam die Wende bei Ihnen, wo Sie sagten, ich mache jetzt hier mein Ding?
Ich glaube nicht direkt ein Schlüsselergebnis. Das Schlüsselergebnis war folgendes. Als ich neben meinem Studium angefangen habe, ich bin ja in die Banking-Welt eigentlich per Zufall hineingekommen, weil nachdem mir diese beiden Berufswünsche da ausgeredet wurden, bin ich ja gestartet und habe gesagt, okay, ich schaue mir halt einfach die Betriebswirtschaft an. Das wurde mir auch empfohlen und habe dann Betriebswirtschaft studiert. Und neben dem Studium fing ich per Zufall an, bei der Citibank seinerzeit in den Semesterferien zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, ich kann das. Das ist ja überhaupt nichts. Ich kann das besser wie meine Kollegen. Ich kann das sogar besser wie langjährige ältere Kollegen, die da sind.
Und wie haben Sie denn das gemerkt? Sie waren einfach doppelt so schnell oder waren die anderen so ein bisschen schwer vom Begriff oder was?
Nein, ich glaube, ich war wirklich schneller. Das stimmt. Das merkt man, glaube ich, auch. Ich bin sehr dynamisch. Schnelligkeit war schon immer ein Thema für mich. Ich erfasse sehr schnell. Ich bin aber auch schnell im Reden, im Handeln, im Entscheidungen treffen. Die Schnelligkeit ist definitiv ein Thema, dass ich Sachen schneller gemacht habe. Aber ich habe auch gemerkt, schon damals, dass man Themen optimieren kann. Ja, dass man Sachen besser machen kann. Und das ist immer so ein Stück weit auch mein Antrieb, Sachen immer zu verbessern und Status quo nicht hinzunehmen und Sachen nicht stupide auszuführen. Und es gibt ja gerade in der Bankenwelt sehr viele Regeln, aber teilweise sind diese Regeln auch überaltet und die muss man auch in Frage stellen. Und das habe ich getan. Und das, ich muss sagen, da bin ich auch auf fruchtbarem Boden gestoßen. Da kommt natürlich auch so ein bisschen die amerikanische Kultur positiv zum Tragen. Sehr leistungsorientiert, deshalb aber auch sehr experimentierfreudig. Aber auch wenig, dass man wie soll ich sagen, sehr offen für Andersartigkeit, Hauptsache der Erfolg kommt. Und dadurch war ich, glaube ich, schon so jemand durch die Neugier, durch die Ideen, die ich damit reingebracht habe. Ich hatte Spaß an der Aufgabe, ich habe das sehr schnell verstanden, worum es da geht. Mit Zahlen zu hantieren, agieren ist etwas, was mir wirklich Spaß macht. Aber auch sehr analytisch an die Themen dran zu gehen und daraus aber auch Geschäftsideen zu entwickeln. Das hat mich sehr stark gefördert und auch Visibilität geschaffen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss einfach machen. Und das war das Schlüsselerlebnis, sich nicht einreden lassen, nicht zu tun, sondern von keinem etwas vorschreiben lassen, sondern einfach die Themen ausprobieren und keine Angst haben. Und learning by doing im Prinzip. Und
dann haben die Männer plötzlich vor Ihnen Angst gehabt, weil sie gesehen haben, oh Gott,
nein,
ist er schneller als ich.
Nein, das glaube ich nicht.
Das glauben Sie nicht. Aber haben Sie denn das Gefühl, die Männer von heute sind mental schon weit genug? Weil, wie Sie ja richtig gesagt haben, Gesetze sind das eine, aber es braucht, um das wirklich durchzusetzen in der Gesellschaft, braucht es auch ein Mindset, oder? Also da müssen ja alle irgendwie mitziehen, weil per Gesetz etwas zu verordnen, das funktioniert meistens so halb. Was stellen Sie denn fest? Ist das Mindset denn angekommen oder stellen Sie immer noch Widerstände fest beim männlichen Teil der Bevölkerung?
Ich muss sagen, ich stelle eigentlich eine sehr große Offenheit für diese Themen und auch die Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass man in diesem Bereich sich verändert und das Mindset auch entsprechend verändert. Ich habe da wirklich positive Erlebnisse, auch während meiner Karriere. Also es ist jetzt nicht per heute, sondern es gab schon immer Menschen und Männer, die diese Diversität gelebt haben, die die Weltoffenheit hatten, auch nicht diese Gruppe denke und dieses uniforme Mindset und mich da auch in meiner Karriere mit unterstützt haben, sonst wäre ich ja nie so weit durchgekommen, weil es waren ja meistens Männer, die mich gefördert haben. Und ich merke aber auch in der Gesellschaft wirklich einen Ruck und auch eine Veränderung und das ist sehr, sehr positiv.
Das klingt jetzt sehr, sehr positiv. Als ich vor ein paar Monaten mit der Geschäftsführerin einer großen Werbeagentur aus Hamburg über das Thema sprach, erzählte sie mir also erschreckende Anekdoten darüber, was sie am Anfang ihrer Karriere als Frau so alles erlebt hat, oder? Zitat, da kann ja eine Frau sogar mehr als Kaffee kochen. Das war so eine der Sprüche, die sie während einer Präsentation vor einem Konzernvorstand hören musste. Ist Ihnen so etwas nie passiert? Wurden Sie nie diskriminiert in Ihrem Sein als Frau?
Sicherlich gab es da schon mal den einen oder anderen Spruch, der nicht so passend war. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Thema, wie geht man damit um? Und ich muss Ihnen sagen, das ist für mich eine Ebene. Und auch schon als junge Frau, ich habe da einfach drüber hinweg gelächelt und bin da gar nicht drauf eingegangen. Und ich glaube, dass entkrampft auch und nimmt da auch sehr, sehr viel Luft raus, weil ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ich fühle mich davon auch nicht angesprochen. Und daher lasse ich mich auf diese Ebene auch gar nicht runterziehen und ich glaube, das hilft auch. Und das entblößt auch eher denjenigen, der nicht in der Lage ist, differenzierter zu sein in seiner Ansicht.
Also man muss die Machos einfach zu Tode lächeln, dann sind sie irgendwann, dann sind sie irgendwann weg. Ich meine, das Thema Diskriminierung hat ja bei Ihnen noch zwei Ebenen oder es gibt zwei Ansatzpunkte. Einerseits Thema Frau, andererseits sind Sie auch Tochter türkischer Einwanderer. Haben Sie in dem Bereich jemals in Deutschland Diskriminierung erlebt?
Auch da muss ich sagen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen sehr positiv, aber ich habe keine Diskriminierung erlebt. Ich glaube, das hat auch immer verschiedene Facetten. Also A, bin ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen. B, entspreche ich und meine Familie halt nicht dem klassischen Bild des Gastarbeiters mit Mutter hat Kopftuch und kommt aus Anatolien. Meine Eltern sind aus Istanbul, mein Vater war Unternehmer und war per se schon weiter in einigen Ansichten, wie damals schon einige andere Männer in der Gesellschaft, in dem kleinen Dorf, wo ich war. Ja, also sehr, sehr gleichberechtigte Familie. Meine Großmutter, meine Mutter waren sehr, sehr feministisch, sehr weltoffen. Und daher habe ich das in der Familie nicht erlebt. Und wir haben das nach außen auch nie so gelebt, ja, dass wir hier weder optisch noch von der Gesinnung her haben wir jetzt dem klassischen Bild des türkischen Einwanderers entsprochen. Daher, ich glaube, das hat auch die Facette, dass da wenig Diskriminierungsmöglichkeit war. Mhm. Dann hat mein Vater und auch meine Mutter immer sehr viel Wert auf Bildung gelegt, so dass ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen und mein Vater hat uns wirklich jeden Tag Vokabeln abgefragt. Ja, meine Schwester und ich mussten er hatte so ein Langenscheid-Wörterbuch. Damals gab es noch nicht die fancy Bilderchen mit Peter und Maria oder Heidi, sondern da gab es das Langenscheid-Wörterbuch. Und er kam jeden Abend nach Hause und hat uns abgefragt. Ja, und ihm war wichtig, dass wir die Sprache sprechen. Und mittlerweile würde ich sagen, ist meine Muttersprache Deutsch. Das hat natürlich sehr geholfen. Und dadurch, dass A, wir optisch nicht diesem Bild entsprachen und B, auch sprachlich, da wie Muttersprachler gesprochen haben, gab es eigentlich wenig Ansatzpunkte, per se optisch schon mal diskriminiert zu werden. Und daher habe ich mich damit auch nicht identifiziert.
Ja, also das Vorurteil wäre ja, dass in so einem kleinen Dorf, dass es dann teilweise schwierig sein könnte, aber das war offenbar nicht so. Ich meine, die Gründer von BioNTech haben ja ebenfalls türkische Wurzeln und ihr Erfolg wird jetzt von so manchem auch gerade wegen des Migrationshintergrunds des Ehepaars Sahins gefeiert, so als Beweis für erfolgreiche Integration. Können Sie diese Diskussion nachvollziehen oder empfinden Sie es ein bisschen als befremdlich, dass man jetzt da bei diesen erstklassigen Forschern da auch vor allem über diesen Migrationshintergrund diskutiert?
Ich finde, das zeigt eigentlich auch ein Stück weit, wie die Gesellschaft mit Migration umgeht und dass man das Thema dann damit in Verbindung bringt. Ich finde das befremdlich, um ganz offen zu sein. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt hier erfolgreich migriert wurde. Den Lifestyle, den ich habe, den hatte ich in Istanbul, den haben wir weiterhin genauso gehabt. Wenn man so diesen westlichen Lebensstil damit in Verbindung bringt. Und ich denke, Deutschland bietet Möglichkeiten für Deutsche, für Nicht-Deutsche und wer sie ergreift, das Schulsystem ist ein Gut. Trotz allem, trotz der mangelnden Digitalisierung etc. gibt es Möglichkeiten, auch hier in diesem Schulsystem als Deutscher oder Nicht-Deutscher Karriere zu machen, zu lernen und sich weiterzubilden. Ich glaube, da spielt das Elternhaus eine große Rolle, zusätzlich zu der Schule natürlich auch. Aber das Elternhaus ist da schon entscheidend, wie das von den Eltern gefördert und mit unterstützt wird.
Also befremdlich, dass man das überhaupt noch thematisieren muss, dass die jetzt einen Migrationshintergrund haben. Das ist für Sie befremdlich, oder?
Ist das, ja. Das ist für mich befremdlich, weil welche Rolle spielt das eigentlich für den Erfolg?
Was mich wundern nehmen würde, wir haben es jetzt gerade ein bisschen auch von Ihrem Elternhaus gehabt etc. Woher kommt eigentlich Ihr persönlicher Ehrgeiz? Sie haben mal gesagt, Sie wollen immer die Beste sein. Warum ist das so? Weil Sie beim Vokabeln abfragen mit Papa die Schwester schlagen wollten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auch.
Auch? Waren Sie denn besser als die Schwester?
Ja.
Ja? Oh, ich weiß nicht. Mal gucken, ob sie diesen Podcast mithört. Dann.
Genau. Sie kennt das schon von mir. Also, das kommt, glaube ich, so ein Stück weit durch meinen Papa. Ja, also ich bin ja schon sehr vatergeprägt. Mein Vater war jemand, und ich glaube, deshalb habe ich mich auch in einem Männerumfeld immer wohlgefühlt, weil mein Vater mich immer in seine Themen mit reingenommen hat. Also er mochte gerne mit seinen Freunden zusammensitzen und Karten spielen. Und ich war die Einzige, die er dann mitgenommen hat, weil mich das interessiert hat. Und es war für mich toll, dann mit 6 Männern am Tisch zu sitzen und als 10-Jährige dann Karten zu spielen und die Männer zu schlagen, ja. Und er hat eigentlich diese typische Männerwelt mich mit hineingenommen und mich da hinein integriert. Und daher habe ich, glaube ich, mich nie unwohl gefühlt. Das ist ja auch mit ein Thema, wenn man sie, ich werde auch oft gefragt, sind Sie die einzige Frau hier unter 10 Männern oder in dieser Veranstaltung? Wie ist das denn? Ich nehme das gar nicht so wahr, weil ich einfach so von meiner Prägung her mich in diesem Umfeld nie als nicht gleichberechtigt oder nicht richtig oder nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Und da spielt mein Vater wirklich eine große Rolle. Und das Zweite, wo mein Vater eine große Rolle spielt, ist, er hat sehr früh schon so dieses kritische Denken in mir geweckt, indem er immer wieder auch so diese Wettbewerbsorientierung in mir geweckt hat. Ob das jetzt hier mit diesem Vokabelnlernen war oder auch in anderen Themen, dass er mich immer herausgefordert hat und versucht hat, mich so selbstständig wie möglich zu entwickeln. Und ja, und da der Wettbewerbsgedanke immer im Vordergrund stand und mich da herausgefordert hat, auch in politischen Diskussionen später. Ja. Und mit den Methoden, die er da angewandt hat, ich fand das sehr interessant, weil ich
Methoden,
war mit meinem Vater
nicht... Das klingt ja ganz schlimm.
Ja, nein, das waren keine schlechten Methoden. Ich meine das eher positiv. ich gebe Ihnen mal ein Beispiel.
Ja,
vielleicht verstehen Sie
unbedingt.
Das. Ja, also ich glaube, das ist wirklich auch ganz spannend, das erklärt auch so ein bisschen. Also mit so 12, 13 war ich natürlich ganz sozialistisch und fand auf einmal, fing an dann Marx zu lesen und fand den Kommunismus ganz toll. Ja.
Jetzt müssen da Ihre Chefs in Paris genau zuhören.
Genau.
Wir sind jetzt
genau.
Also gespannt. Also Sie lasen Marx, okay.
Ja, ich las Marx und fand in meinem jugendlichen Eifer für Gleichberechtigung die Kommunismus fand ich seinerzeit ganz, ganz spannend und fand das wirklich ganz toll und man wollte den Weltfrieden und die Welt retten und alle Menschen gleich behandeln und so wie man halt in diesem Alter wahrscheinlich auch Offenheit für solche Themen hat. Und mein Vater meinte dann, aha, du bist für den Kommunismus. Der nächste Urlaub findet in Rumänien und Bulgarien statt. Und wir fahren da mit dem Auto durch und dann verbringen wir dort die Ferien, damit
okay.
du siehst,
knallharter
was der Kommunismus...
Anschauungsunterricht.
Genau.
Und das haben sie auch gemacht?
Das hat er gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, nach einer Woche, das war so heilend, dass ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss hier etwas überdenken, dieses Verklärte, Verherrlichte, was ich aus meinen Büchern da mir angelesen habe, sieht in der Realität doch ganz anders aus. Und dementsprechend danach, können Sie mir glauben, war ich nicht mehr für den Kommunismus.
Dann waren Sie nicht mehr Kommunistin. Das geht aber, das geht schnell. Also in einer Woche von Kommunistin zu Kapitalistin. Sie haben dann Adam Smith gelesen und weiß ich, man mussten sich ein paar neue Bücher zutun. Also das Leistungs...
So schnell ging es dann nicht, aber so ich nicht, glaube, okay. Das hat mir schon etwas in mir ausgelöst, zu sagen, ich muss differenzierter an die Themen drangehen. Ich glaube, das ist dann auch, was mich heute ausmacht, wirklich diese differenzierte Betrachtung und nicht das einseitige, sondern verschiedene Perspektiven zu betrachten, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und da waren diese Methoden von meinem Vater schon sehr heilend, der mich da wirklich sehr stark dann mit solchen Extremen dann auch konfrontiert hat, um mich zu prägen.
Die Konfrontationstherapie in der Erziehung. Also das Leistungsdenken ist also definitiv eine Konstante in Ihrem Elternhaus. Und was mich wundert, welche Rolle spielte denn Geld bei Ihnen zu Hause? Also als Sie dann nicht mehr Kommunistin waren, hat man danach mal über Geld geredet zu Hause? War das ein Thema?
Doch, Geld war schon immer ein Thema. Allerdings, Geld ist wichtig, bringt einem Unabhängigkeit, man muss Geld verdienen, selbstständig sein. Meine Großmutter hat immer gesagt, du musst als Frau dein eigenes Geld verdienen. Das ist ganz wichtig, du musst unabhängig sein. Das waren schon immer Themen, die wichtig, auch gerade für eine Frau sehr, sehr wichtig sind. Diese Unabhängigkeit, die Geld bringt.
Die Geschäfte Ihres Vaters in der türkischen Textilindustrie, die liefen ja in den 60er Jahren nicht so gut, habe ich gelesen.
Genau.
Darum siedelt dann Ihre Familie nach Deutschland über. Sie blieben eine Zeit lang zusammen mit Ihrer Schwester bei der Großmutter. Wie hat Sie diese finanzielle Krisensituation in der Familie geprägt? Ist das nachhaltig Eindruck geblieben?
Ja, ich glaube, das hat gezeigt, wie wichtig das ist, weiterhin immer Rückschläge, auch die gibt es, mit denen umzugehen, aber sich da auch wieder mit Fleiß, mit Disziplin, mit Ehrgeiz herauszuarbeiten und damit man wieder im Prinzip sich nicht mit dieser Situation zufrieden gibt, sondern danach Lösungen sucht und schaut, was waren denn die Fehler, damit man aus diesen Fehlern auch entsprechend lernt.
Waren denn Schulden auch ein Thema?
Die hatte mein Vater dann in der Türkei. Das ist richtig. Und die hat er dann auch durch die Tätigkeit, wie sie nach Deutschland gekommen sind, dann auch bezahlt.
Mhm. Und seine Tochter ist heute ausgerechnet Chefin einer Konsumentenkreditbank.
Ja.
Ist ja irgendwie komisch. Ich meine, ihre Kunden haben ja auch viele Schicksalsschläge teilweise, können sich nichts leisten, außer wenn sie so einen Kredit aufnehmen. Viele enden in einer Schuldenspirale, aus der sie nicht mehr rauskommen. Wie viele Skrupel kann man sich als Chef in einer Konsumentenkreditbank leisten?
Also ich finde, es wurden immer Kredite vergeben, auch wenn man irgendwas aufbauen möchte. Und auch in der Situation, in der mein Vater war, hatte er Schulden und musste die auch zurückzahlen, was ja auch richtig und wichtig ist. Er hatte ja auch einen Geschäftszweck. Und was wir machen ist, und das ist ganz wichtig, wir ermöglichen Menschen ja auch Sachen, sich anzuschaffen, einen gewissen Lebensstil dann auch weiterführen zu können. Wissen Sie, die meisten Anschaffungen, und das darf man auch, da muss man vorsichtig sein, finde ich, unser Klientel, was wir bedienen, sind meistens Angestellte, Beamte, und die wenigsten sind in der Lage, zum Beispiel ein Auto zu finanzieren, ein Auto zu kaufen ohne eine Finanzierung, weil einfach sie die Mittel und die Möglichkeiten nicht haben, sich ad hoc so eine große Anschaffung zu leisten. Oder meistens sind das auch zum Beispiel eine Küche, wenn eine Küche ansteht, können sich diese Menschen, die ein Durchschnittsgehalt von 2.000, 3.000 Euro netto haben und eine Familie durchbringen müssen, diese Anschaffungen in der Größenordnung können sie sich nicht leisten ad hoc. Und da sind wir diejenigen, die das ermöglichen, ohne jetzt zu sagen, wir wollen hier Menschen verschulden. Ich habe als Bankchefin überhaupt kein Interesse, irgendjemand in die Verschuldung hineinzuschicken, weil meine Shareholder, die erwarten, dass ich ein nachhaltig profitables Geschäft abliefere, und es bringt mir nichts, wenn die Kunden nicht zurückzahlen können.
Das ist theoretisch ja richtig, aber praktisch ist doch die Realität so, dass sich nicht nur Beamte irgendwelche Autos oder Küchen finanzieren, sondern dass sich Leute, die sehr, sehr wenig verdienen, dann einfach Konsumprodukte durch sie finanzieren lassen und teilweise auch nicht mehr aus diesen Schulden rauskommen. Ich meine, das ist eine Realität seit Jahren. Das können Sie eigentlich nicht bestreiten.
Das ist das, zu diesen Exzessen teilweise auch kommt, das kann ich nicht bestreiten, weil das passiert. Es sind mündige Bürger, die hier auch einen Kredit aufnehmen, und wir können ja nicht vorschreiben, wofür sie das Geld ausgeben. Das kann man nicht machen, das ist auch gesetzlich nicht möglich. Und was aber dabei wichtig ist, und ich glaube, deshalb fühle ich mich in dem, was wir tun und wie wir das tun, sehr, sehr gut, weil für uns steht wirklich die verantwortungsvolle Vergabe der Kredite im Mittelpunkt. Und da sind wir diejenigen, die aufgrund unserer Systematiken, Methodiken, die wir anwenden, und auch aufgrund unseres Mindsets, dass es für uns wichtig ist, dass das gerade nicht passiert, ja, dass man Menschen Kredite gibt, die das nicht mehr zurückzahlen können. Da sind wir diejenigen, die extrem darauf aufpassen, ob das aufgrund von Aufklärung spielt da eine ganz große Rolle, aber auch gute Beratung und durch unsere systemischen Methodiken, unsere Scoring-Modelle, wo wir wirklich viele Daten haben und schon sehen können, in welchem Bereich passieren denn diese Überschuldungen, dass wir diese Geschäfte vermeiden und nicht machen.
Aber wie Sie ja richtig sagen, es gibt die Exzesse, es gibt sie. Und das ist natürlich auch eine Steilvorlage für die Verbraucherschützer, die natürlich ihre Branche kritisieren, dass die Bonitätsprüfung viel zu lasch erfolge, viel zu schnell und die Leute würden viel zu schnell an dieses Geld rankommen und damit natürlich auch ein bisschen süchtig danach, oder? Ich hole mir mal schnell was, kostet nur 1 Euro und die Rechnung kommt dann irgendwie Monate später. Ist da was dran an der Kritik?
Ich glaube, da spielt wirklich diese Aufklärung eine große Rolle. Es ist ja nicht so, dass, also wir sind da extrem bedacht darauf, dass das dazu nicht kommt und vermeiden das, wo es nur geht. Nur auf der anderen Seite kann man natürlich auch mündige Bürger nicht davor abhalten, bei verschiedenen Banken einen Kredit aufzunehmen, auch wenn sie es sich ja vielleicht nicht leisten können. Und wo wir darauf achten ist, und als Bank kann ich nur eins machen, zu schauen, ist denn der Kunde in der Lage zurückzuzahlen, ist denn genügend Liquidität vorhanden für seinen Lebensunterhalt, dass er nicht in diese Spirale reinkommt. Und da übernehmen wir die Verantwortung wirklich sehr, sehr dediziert. Wir nutzen auch künstliche Intelligenz, wir nutzen die jahrelangen Erfahrungen aus den Daten, die wir haben, damit wir so etwas vermeiden. Aber ob man es 100% wird man so etwas nicht vermeiden können, weil es gibt immer wieder Möglichkeiten für den Bürger, da entsprechend vielleicht auch mal, keine Ahnung, irgendwo sich Geld zu leihen, was nicht erfasst ist, was wir halt auch nicht beurteilen können.
Ja, und Sie sind ja auch in einem Zielkonflikt. Ich meine, bei aller Verantwortung, die Sie wahrnehmen, wollen Sie ja auch Kredite loswerden, oder? Sie haben, wir haben zwar eine Nullzinsphase, aber für Konsumentenkredite zahlt man nicht Nullzinsen. Also Sie haben eine relativ hohe Marge drauf. Also Sie sind ja auch versucht, möglichst viel Kredite zu geben. Ich meine, diesen Zielkonflikt, den kann man ja fast nicht lösen. Also der Exzess ist ja systemimmanent, weil sie werden nie alles verhindern können und gleichzeitig müssen sie auch Neugeschäft machen. Das muss ja steigen, das sieht man ja auch in ihren Bilanzen. Das Kreditvolumen steigt. Also sie werden mit dem Exzess leben müssen.
Also für uns ist das kein Zielkonflikt, weil ich möchte und wir möchten, auch unsere Gruppe Crédit Agricole ist ja schon sehr, sehr lange in diesem Geschäft tätig und wir möchten nur die Geschäfte machen, die auch wirklich sinnvoll sind für beide Seiten und wo genau diese Exzesse einfach nicht passieren. Und da achten wir schon sehr darauf und in unseren Wertekonflikten, wir lehnen auch sehr viele Kredite ab. Das ist ja nicht so, dass wir jeden Kredit machen und das sieht man auch anhand unserer Ausfallquoten. Wir liegen dabei weit unter 1%, was best in class ist in der Branche. Und da legen wir schon Wert darauf, wirklich, dass genau dieser Zielkonflikt halt nicht stattfindet. Aber, und der Zielkonflikt, der muss nicht stattfinden, weil es gibt ja genug Geschäftsbereiche und es gibt genug Kunden, die in Frage kommen. Und ich glaube, warum wir wachsen, und das ist auch das, wo ich sehr stark in meinem Unternehmen darauf achte, ist, dass wir einfach die Geschäfte, die machbar sind, die im Markt vorhanden sind, mit der besten Kundenorientierung und Zufriedenheit und Convenience und Digitalisierung, die notwendig ist heutzutage, dass wir das darstellen. Und deshalb sind wir diejenigen, die auch aus der Krise sehr gut herausgekommen sind, weil wir einfach besser aufgestellt sind, kundenorientierter und auch digital best in class in diesem Thema dann auch entsprechend diese Transaktionen abwickeln.
Digital ist das richtige Stichwort. Was muss ich mir vorstellen? Gibt die Maschine den Kredit schon vollautomatisch oder schaut noch ein Mensch drüber?
Das kommt auf die Losgrößen an und es ist eine Kombination. Wir haben sehr durchdachte Daten, die wir zugrunde legen und dementsprechend wird sehr, sehr viel schon automatisch entschieden. Aber es gibt immer die Grenzfälle, wo auch ein Mitarbeiter dann darüber schaut.
Und was sind Grenzfälle? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das sind dann Fälle, die die Maschine aufgrund der Daten, die sie hat, nicht entscheiden kann. Oder weil die Daten vielleicht neue Erkenntnisse drin sind und irgendeine Branche neu auftaucht, die die Maschine nicht beurteilen kann, dann muss ein Mensch darüber schauen. Also alles Fälle, die maschinell aufgrund unserer ganzen Algorithmen, die hinterlegt sind, nicht entschieden werden können.
Warum brauchen Sie denn überhaupt noch Filialen?
Ah, Filialen sind ganz, ganz wichtig, um zu beraten.
Das war jetzt Ihr Stichwort, das merkt man richtig. Ja. Sie blühen gleich auf mit den Filialen.
Wissen Sie warum? Weil die Filialen nämlich momentan überall totgeredet werden.
Komplett,
werden auch abgebaut, genau. Und wir als Credit Plus und Credit Agricole sind für den hybriden Einsatz. Also wir sind der festen Überzeugung, dass nur die Kombination Mensch und Technik zusammen eigentlich das Optimum dann liefern. Und wir sehen das auch. Unsere Filialen sind eher als Beratungspunkte, als Anlaufpunkte für unsere Kunden zu sehen. Und das wird auch in Anspruch genommen. Und da sind wir auch wirklich sehr, sehr, gerade bei den etwas komplizierteren oder größeren Tickets, um die es teilweise auch bei der Kreditherauslage geht, brauchen wir nochmal den Menschen, der mit dem Kunden spricht, ihn aufklärt, auch mal die Möglichkeiten zeigt oder auch mal sagt, dass etwas nicht möglich ist und dass er lieber vielleicht nicht weiter mit in diesem Bereich tätig sein sollte. Also dafür sind unsere Filialen ganz, ganz wichtig und kommen auch bei unseren Kunden sehr, sehr gut an.
Ich meine, das Problem ist ja an Ihrem Geschäft, dass Konsumentenkredite oft nicht in Investitionsgüter investiert werden, sondern eben in Konsumprodukte, oder? Da kommt dann keine Rendite raus, es wird verbraucht und dann bleibt einfach die Rechnung. Das ist nicht so, wenn man ein Haus kauft oder wenn man eine Fabrik produziert. Also darum ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass die Leute dann finanziell an den Rand kommen. Ich möchte nochmal zurück zu diesem Maschinenthema. Ich meine, weitgehend automatisiertes Kreditgeschäft, das kann ja auch etwas mit Diskriminierung zu tun haben. Gibt der Algorithmus den Kunden mit der falschen Postleitzahl gar kein Geld mehr oder gleich den höchsten Zins? Wie läuft das bei Ihnen?
Nein, das sind verschiedene Kriterien. Wir haben unheimlich viele Algorithmen, die miteinander kombiniert werden. Und aufgrund der vielen Erkenntnisse, die wir haben, wo ist welche Machbarkeit denn möglich, gibt die Maschine Vorschläge sozusagen. Und die werden auch permanent angepasst. Also auch jetzt zum Beispiel, die Maschine ist eher in dem Bereich tätig, dass wir schauen, wo haben wir denn Ausfälle und wo können wir Ausfälle vermeiden? Und die Ausfälle sind ja nicht gut für den Kunden und auch nicht für uns. Und das ist eher unser Ansatz. Jetzt zum Beispiel auch in Zeiten von der Pandemie haben wir unsere Parameter sehr stark angepasst, dass wir gesehen haben, da wo Menschen gefährdet sind oder Branchen gefährdet sind, in Arbeitslosigkeit reingeraten, da haben wir schon die Parameter angepasst, dass wir dann in dem Bereich wirklich das nicht mehr unterstützen.
Das heißt,
oder Kölner, dass wir da nicht mehr herauslegen.
Das heißt, Kellner und Köche, Gastronomiebetriebe etc., die haben keinen Kredit mehr bei Ihnen gekriegt?
Teilweise, ja.
Also Sie haben da ganze Berufsgruppen dann mehr oder weniger vom Kreditstrom
abgehängt? Das würde ich so nicht sagen, weil es kommt ja darauf an, ob ein Kellner vielleicht noch eine Zweittätigkeit hat. Und wenn das nicht die Haupttätigkeit hat, dann hat man den natürlich nicht ausgeschlossen. Aber prinzipiell haben wir uns schon angeschaut, wo sind denn jetzt neuralgische Bereiche, wo Ausfälle drohen, dass wir dann das Geschäft zurückgefahren haben.
Also dann haben einfach Leute, die im falschen Beruf sind, die haben dann einfach da sehr wenig Punkte gekriegt und mussten dann irgendwelche Sicherheiten liefern oder einen zweiten Job, damit sie überhaupt noch einen Kredit kriegen. Wie ist es denn mit dem Wohnort? Ich meine, wir erinnern uns an amerikanische Geschichten, wo der Algorithmus ganze Viertel einfach abgehängt hat von der Versorgung mit Krediten, weil es geheißen hat, mit dieser Postleitzahl ist die Rückzahlungswahrscheinlichkeit so tief, einfach niemand, der in diesem Viertel wohnt, kriegt noch einen Kredit. Wo sind die Viertel in Deutschland?
Also in der Dimension betreiben wir das Geschäft nicht. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben immer eine Kombination der Algorithmen.
Aber es spielt schon eine Rolle, wo man wohnt, oder? Also das ist schon entscheidend.
Nicht bei uns in den Algorithmen. Also wir haben da andere Algorithmen, die aussagekräftiger sind und die kombinieren wir. Und es ist, wie gesagt, immer eine Kombination. Also es heißt ja nicht, dass wenn einer in einem Viertel wohnt, dass der nicht mehr kreditwürdig ist. Also so sehen wir, so eng und black und white sehen wir das Ganze nicht. Mhm. Da sind wir, glaube ich, schon weiter, auch mehrere Input-Parameter zu berücksichtigen.
Die Vivo hat ja kürzlich aufgedeckt, dass ein Finanzvertreter Bundeswehrsoldaten mit Krediten betrogen hat. Der Fall, der kam ins Rollen wegen einer Strafanzeige von Credit+.
Genau.
Ist sowas ein Einzelfall und wie haben Sie das gemerkt oder können Sie da einen Hintergrund liefern?
Dadurch, dass ermittelt wird, kann ich natürlich nicht sehr viel liefern, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Fall, Herr Balzi, der aufzeigt, wie wir auch arbeiten und wie wir vorgehen. Da ist betrügerisch, da sind Kunden betrügerisch von einem Anlagebetrüger hinters Licht geführt worden und die Kunden haben sich darauf eingelassen und haben Kredite aufgenommen bei verschiedenen Banken, unter anderem auch bei uns. So ad hoc war die Bonität des Kunden einwandfrei. Wir können nicht sehen, wofür der Kunde dann im Nachhinein, obwohl er behauptet hat, zum Beispiel in einigen Fällen, und das waren auch Kredite, daher sind die Filialen auch wichtig, was ich vorhin gesagt habe, in den Filialen abgeschlossen worden zum größten Teil. Und in dem Bereich ist dann sind wir auch hinters Licht geführt worden als Bank, dass dann erzählt wurde, es sollte ein Auto finanziert werden oder es sollte eine größere Küche angeschafft werden. Das war nicht der Fall. Also vor Betrug ist man nie gefeit. Und da setzt eigentlich bei uns die Aufklärung und das sehr transparente Vorgehen ein. Einerseits unsere Scoring-Systeme, die versuchen, Muster zu erkennen, die irgendwie nicht zueinander passen. Also da nutzen wir die Technik, die uns hilft, Muster zu erkennen. Auf der anderen Seite, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist die Aufklärung innerhalb des eigenen Unternehmens, dass man unsere Mitarbeiter immer wieder sensibilisiert, zu schauen, was passiert damit, dass man verantwortungsvoll Kredite vergibt. Das ist wirklich ganz, ganz groß bei uns in unserem Wertesystem und Katalog hinterlegt und das thematisieren wir ständig. Das Dritte ist, dass wir auch Kunden oder noch nicht Kunden, Menschen versuchen aufzuklären. Wir gehen zum Beispiel in Schulen, klären auf, wie man mit Geld umgeht, was da wichtig ist, dass man sich auch wirklich nur das anschaffen soll, was man sich leisten kann, dass man auch sparen soll. All diese Themen, die begleiten wir. Und das hat geholfen, gerade in dem Fall, und da bin ich wirklich stolz auf meine Filialen und auch auf meine Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch erwähnt und damit auch in die Kommunikation hineingeht. Die waren hellwach und haben gemerkt, irgendetwas stimmt hier nicht, aufgrund der Sensibilisierung, die sie hatten. Und haben diesen ganzen Fall, der ja in Deutschland verschiedene Banken betrifft, nicht nur die Credit+ Bank, waren hellwach und haben gemerkt, da funktioniert etwas nicht richtig und haben dann das sofort an unsere Compliance-Abteilung weitergegeben, die dann den Fall ins Rollen gebracht hat für die gesamte Wirtschaft.
Die Deutsche Bank war auch dabei und noch andere Banken. Sie haben es erwähnt, ihr Scoring-Modell. Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Basiert oder verlassen Sie sich vor allem auf Schufa-Daten oder haben Sie noch Ihre eigenen Daten?
Wir haben auch unsere eigenen Daten. Wir nutzen sehr stark auch die langjährigen Daten, die wir sammeln, auch aus unserem Portfolio, fügen die auch mit hinzu. Und wir haben auch verschiedene Quellen, die wir auch externe Quellen, unter anderem natürlich auch die Schufa, mit der arbeiten wir auch zusammen. Die kommen da auch mit rein, aber nicht ausschließlich.
Ich meine, wenn Sie in der Schule Schüler aufklären, ausgerechnet als Konsumentenkreditbank, kommt Ihnen da nicht Widerstand entgegen, dass der Lehrer sagt, jetzt kommen die, die meine Schüler da in die Schuldenfalle treiben, die wollen jetzt aufklären? Ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch?
Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch, weil es gibt Kredite und die Menschen haben Bedarf an Krediten und ich glaube, das Produkt ist per se jetzt nichts, was es nicht geben wird. Nur das Produkt muss verantwortungsvoll von allen Seiten auch bedient werden. Und da ist eine Aufklärung von meiner Seite her wirklich ganz, ganz wichtig. Und es ist, wie gesagt, nochmal, es ist nicht im Interesse der Bank, irgendwas herauszulegen, was dann nicht mehr zurückgeführt werden kann. Und umgekehrt hilft das dem Kunden ja auch nicht, sich zu verschulden und dann auf nicht mehr gesellschaftsfähig zu sein, weil er einfach nicht mehr an verschiedenen Themen in der Gesellschaft dadurch teilnehmen kann.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Aber die finanzielle Bildung ist ein großes Problem in Deutschland, oder?
Ja.
Das muss man sagen. Ich meine, das deutsche Bildungssystem kennt ja in den meisten Bundesländern nicht mal ein Fach Wirtschaft. Das gibt's jetzt in Bayern, Baden-Württemberg und jetzt NRW neu. Aber ansonsten wird Wirtschaft in der Schule so gut wie überhaupt nicht thematisiert. Das ist ja ein unheimliches Defizit, oder? Das wir da haben.
Absolut. Absolut. Und das hat ja nicht nur jetzt mit dem Konsumentenkredit zu tun, sondern eigentlich im gesamten Banking, ob das auch auf der Anlageseite, da sind die Deutschen einfach nicht so weit wie andere Länder. Das sieht man ja auch an der ganzen Aktienquote hier in Deutschland. Und jetzt sehe ich schon so ein bisschen die Gefahr dadurch, dass jetzt so viel Liquidität im Markt ist und Menschen jetzt hier alternative Anlageformen auch suchen und gewinnen realisieren wollen. Da finde ich es wirklich wichtig, aufzuklären, zu bilden, und da muss man auch in den Schulen ansetzen, bin ich absolut Ihrer Meinung, und da haben wir einen Rückstand.
Sie haben ja für mehrere Banken gearbeitet in diesem Bereich. Betreiben eigentlich französische Banken wie die Crédit Agricole das Geschäft anders als Amerikaner oder Spanier? Unterscheiden sich die Unternehmenskulturen noch oder ist es überall dasselbe?
Also ich habe in verschiedenen Banken gearbeitet, aber nicht nur in diesem Bereich. Also ich bin ja Universalbankerin und habe auch auf der Firmenkundenseite gearbeitet bei GE oder auch in der Vermögensverwaltung und Beratung im Asset Management bei der SEB Bank. Also ich habe da schon einen ganz breiten Einblick und Know-how in der Bankenbranche. Daher sind mir alle Themen im Banking bekannt und auch international bekannt. Ob das anders betrieben wird, würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt international das Bestreben, es gibt einen Bedarf an Konsumentenkrediten und es gibt Bedarf an Liquidität in diesem Bereich. Und da schaut jede Bank individuell, wie man das Geschäft am besten betreibt, möglichst mit den geringsten Ausfallquoten. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das grundsätzlich unterschiedlich ist.
Franzosen sind ja berüchtigt für ihren Hang zum Zentralismus. Haben Sie das nicht festgestellt?
Sie haben. Wissen Sie, ich bin es gewohnt, in unterschiedlichen Kulturen zu leben. Und ich glaube, das ist eine meiner Steckenpferde, und da fühle ich mich auch wohl. Ich bin in der amerikanischen Kultur so ein bisschen in der Banking-Kultur aufgewachsen. Danach war ich bei der SEB, den Schweden, die Santander kenne ich, die spanische Kultur und jetzt die französische. Jede Kultur hat so seine Vor- und Nachteile. Also ich bin da, ich finde alles, wie soll ich sagen, es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, ist immer mein Spruch, sondern es ist anders. Ja.
Sie und weichen aus. Gibt es jetzt diesen Hang zum Zentralismus bei den Franzosen? Spürt man das, dass Paris doch sehr eng führt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, Paris führt genauso eng, wenn sie merken, dass etwas nicht funktioniert. Und ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen. Ich glaube, das hat immer etwas damit zu tun, mit dem eigenen Auftreten, mit dem eigenen, habe ich die Themen im Griff und demonstriere ich das auch. Und meine französischen Shareholder sind, glaube ich, sehr, sehr zufrieden, und ich habe einen sehr, sehr guten Draht nach Frankreich und habe da auch große Unterstützung.
Als Sie 2017 zu Credit Plus gekommen sind, was haben Sie da eigentlich vorgefunden? War das ein Fall für einen radikalen Totalumbau, oder was muss ich mir vorstellen?
Radikalen Totalumbau würde ich nicht sagen. Also ich habe eine Kultur gefunden, die schon von meinem Vorgänger sehr stark auf verantwortungsvolle Kreditvergabe, gute Kreditentscheidungen, eine gute ausbalancierte Balance Sheet bedacht war. Was notwendig war, und ich glaube, dass damit haben die meisten Banken zu kämpfen, ist ein Mindset, dass man in dieser neuen VUCA-Welt, da bin ich ja ein Verfechter von, dass man in dieser globalisierten, unsicheren Welt, in der wir heutzutage leben, benötigt es ein anderes Mindset, und es benötigt natürlich auch aufgrund der Globalisierung und der Digitalisierungsinitiativen, die es überall gibt, dass man da auch Antworten darauf hat. Und für mich war es wichtig, diese digitale Transformation der Company, das musste getan werden, auch anzupacken und einen neuen Mindset, einen neuen Führungsstil in die Company reinzubringen, eine neue Kultur, die dann halt auch wirklich Antworten geben kann auf unsere aktuellen und zukünftigen Herausforderungen.
Und Sie haben auch mehr Diversity reingebracht, nehme ich mal an.
Richtig, ja. Diversity ist ein Thema, was ich nicht nur als nettes Soft-Faktor sehe und als Schlagwort, sondern ich bin wirklich der festen Überzeugung, und das habe ich in meiner Karriere auch persönlich erlebt und gesehen, wie wichtig diese Vielfalt in Unternehmen ist und welche guten Impulse dadurch auch immer wieder gegeben werden, und dass das einfach auch eine Company innovationsfähiger macht, zukunftsfähiger macht, weil man mehr Meinungen auch zulässt und mehr Sichtweisen und Perspektiven.
Zukunftsfähigkeit soll ja vor Disruption schützen. Droht Ihrem Geschäft eigentlich die Disruption durch Fintechs, so wie dem Rest der Bankenbranche, wie durch Anbieter wie N26 oder Trade Republic? Gibt es solche Angreifer, die Ihr Geschäft attackieren?
Es gibt Ansätze, dass man versucht, in Teilbereichen da neue Möglichkeiten zu bieten. Ich sehe das aber jetzt nicht persönlich als Angriff. Ich denke sehr stark in dieser Plattformökonomie, wo ich sage, jeder macht das, was er gut kann, und bedient sich der Services des anderen. Also auch da ein eher integrativer Ansatz. Es gibt Fintechs, die liefern bestimmte Teilbereiche, und wir arbeiten heute schon mit einigen Fintechs zusammen, die Teile unseres Geschäftes besser abwickeln können oder die Module liefern für Services, die uns helfen, und da einfach in eine Kooperation hineinzugehen. Ich glaube, das wird die Stärke sein. Jetzt gar nicht zu sagen, okay, jetzt nehmen mir die Fintechs die Geschäfte weg, sondern zu schauen, wie beide Seiten voneinander profitieren können. Wo die Fintechs sich schwer tun, und das ist die Stärke der Banken, und die müssen wir auch viel stärker in den Vordergrund tun. Wir kennen uns aus mit Regulierung. Wir haben diese Themen sehr, sehr gut im Griff. Wir haben auch ganz viele Daten, auf die wir uns beziehen können, um richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Also wir haben ein sehr gutes Fundament, und ich glaube, die Kombination von diesem, die Vorteile einer traditionellen Bank, die Erfahrungen einer traditionellen Bank kombiniert mit dieser Offenheit und dem Speed der Fintechs, das übereinander bringen, zusammenbringen, ich glaube, das wird die entscheidenden Zukunftsfähigkeiten uns bringen.
Und es gibt ja noch andere große Player im Markt, die eigentlich ein Rieseninteresse haben müssten, ihr Geschäft zu übernehmen. Ich meine, wie steht's mit Amazon, oder? Ich meine, der Online-Kanal wächst sehr schnell in ihrem Geschäft. Amazon ist eigentlich die Plattform, hat heute 50% am Onlinehandel in Deutschland, eine unfassbare Größe erreicht. Amazon behauptet immer, sie seien kein Monopolist, aber 50% ist dann schon schwer in diese Richtung. Kann Amazon sie disruptieren und das einfach selber machen, das Geschäft?
Ich glaube, in Teilen ja, aber auch da ist Amazon ja auch bedacht darauf zu schauen, wie kann man eigentlich schnell Lösungen bieten für die Kunden. Und ich glaube nicht, dass Amazon jetzt unbedingt Banking machen, also Bank sein möchte, sondern eher den Bedarf. Und da ist die Denke, diese kundenorientierte Denke, die ich wirklich für sehr, sehr essentiell und wichtig halte, die einfach die Amerikaner besser drauf haben, wie wir hier in Europa. Wir reden darüber, aber die machen das. Warum macht das Amazon? Sie wollen den Kunden näher an sich binden und schauen, welche weiteren Services sind denn noch angefragt. Und entweder liefern sie diese Services selber oder sie kaufen die sich hinzu oder kooperieren. Und da sehe ich eigentlich eher unsere Rolle, dass man sich nicht verschrecken lässt. Ich bin eher lösungsorientiert und sehe eher das Machbare. Da ist, glaube ich, richtig, dass die Banken, die ja sehr, sehr viel Know-how haben in diesem Bereich, dann ihre Services gemeinsam mit diesen Anbietern weiterentwickeln und das in einer Kooperation, was ja heute auch schon in Teilen stattfindet, auch mit verschiedenen Anbietern. Wir haben da ja auch einige große Kooperationen, auch mit amerikanischen großen Unternehmen, da einfach da zu sein, smarte Lösungen zu bieten und gemeinsam dann in diesem Feld zu wachsen.
Wird denn Credit Plus in Zukunft organisch weiter wachsen oder werden Sie einen Wettbewerb schlucken hier in Deutschland?
Also wir sind, die Crédit Agricole ist sehr gut aufgestellt und ist auch im Wachstumskurs und wir werden beides weiter betreiben. Wir werden uns anschauen, gibt es Möglichkeiten im Markt, die wir wahrnehmen sollten und wenn es die Möglichkeiten gibt, sind wir dem gegenüber nicht verschlossen.
Also eine Konsolidierung ist schon möglich, dass die bevorsteht.
Wir wollen wachsen.
Sie wollen wachsen. Sie weichen aus. Ich habe jetzt gefragt, ob eine Konsolidierung bevorsteht und Sie der Treiber sind.
Meinen Sie in der Bankenwelt? Sie steht bevor.
Nein, in Ihrem Konsumentenkreditgeschäft. Ich will es natürlich ganz genau wissen.
Sie wissen, ich merke es schon.
Schon, hä?
Genau. Ja, also ich denke, wenn es Möglichkeiten gibt, dann werden wir uns nicht verschließen, definitiv.
Gut, okay, das schließt tatsächlich nichts aus. Jetzt müssen wir unbedingt noch über Ihre private Geschäfte reden, weil Sie legen ja gerne einen Teil des Geldes zumindest riskant an. Was ist denn gerade Ihre heißeste Anlagewette, die Sie am Laufen haben?
Ich will jetzt hier kein Market Making machen. Nein, also ich schaue mir immer Aktien an, Firmen an und schaue mir immer den Markt sehr genau an und investiere aber auch nur da in Segmenten, wo ich mich auch auskenne. Also ich würde jetzt nicht in irgendetwas reingehen, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig.
Die Warren Buffett-Regel, verstehe, was du kaufst.
Ja. Genau, okay. Absolut. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also jetzt sich nicht treiben lassen von irgendwelchen fantastischen Renditen, die es da irgendwo gibt. Und das mache ich nicht. Also ich schaue schon, es ist vielleicht etwas risikoorientierter, weil ich dann halt auch gerne, ich bin ja wettbewerbsorientiert, das haben Sie ja mitbekommen.
Dann, das ist nicht zu überhören. Das ist nicht zu überhören.
Genau. Und dementsprechend gehe ich auch schon mal in ein Risiko rein, aber auch nur so, dass das Risiko auch wirklich überschaubar ist. Und ich mache das auch immer nur mit einem Teil des Vermögens, was jetzt nicht unbedingt jetzt entscheidend ist und wo ich auch mal ein Risiko eingehen kann.
Ich meine, das, was Sie ja am besten verstehen, das haben wir gelernt in diesem Gespräch, ist das Banking. Aber Investitionen in Bankaktien, die waren jetzt nicht so toll die letzten Jahre. Da haben Sie eher Geld verloren oder haben Sie da die Finger davon gelassen?
Ich hatte natürlich auch einiges an Aktien in Banken und das ist ja auch eine Langfristanlage. Ich glaube, da muss man schauen, dass man auch da auf die richtige Bank setzt und es gibt ja auch durchaus Banken weltweit, die sehr, sehr erfolgreich sind und auch sehr viel Rendite trotzdem noch erwirtschaften.
Ich hab kürzlich mit einem großen Vermögensverwalter Flossbach von Storch gesprochen und die sagten mir, sie investieren prinzipiell in keine einzige europäische Bank. Weder durchsichtig noch seien die rentabel, noch wisse man, was die im ganzen Klimawandel für eine Rolle spielen. Die haben nur eine indische Hypothekenbank im Portfolio und die muss unglaublich laufen. Vielleicht mal ein Tipp für Sie, wenn Sie was Exotisches im Banking kaufen wollen. Also indische Hypothekenbank ist der letzte Schrei. Was war denn die beste Anlage Ihres Lebens?
Muss mal überlegen. Ja, die war in der Tat Apple.
Apple?
Ja, Apple. Ich bin eigentlich früh in Apple reingegangen, weil mich einfach so die Philosophie und auch die Persönlichkeit von Steve Jobs seiner Zeit auch als Leitfigur, wie er das Geschäft betrieben hat, die hatte mich sehr fasziniert. Und ich war auch schon in frühen Jahren Nutzerin der Apple-Geräte, also auch etwas, wo ich mich auskannte und war fasziniert von den Geräten, kannte die Produkte und habe da rein investiert. Und das war, muss ich sagen, eine der besten Anlagen für mich persönlich.
Aber Wirecard haben Sie an sich vorbeiziehen lassen oder haben Sie sich da eine blutige Nase geholt?
Die habe ich an mir vorbeiziehen lassen.
Okay, dann lesen Sie offensichtlich regelmäßig Wirtschaftswoche, weil wir waren die Einzigen, die jahrelang davor gewarnt haben.
Das ist richtig.
Kauft genau. Keine Wirecard-Aktien. Das ist ein Kartenhaus, das zusammenstürzen wird. Es hat uns keiner geglaubt, bis Sie insolvent waren. Und dann
Sie sehen, ich habe Ihnen geglaubt, ich hatte kein Investment da drin.
Sehr gut, sehr gut. Sie sind unser bestes Testimonial. Sie haben ja, ich habe ja gelesen, Sie mit dem Börsengewinn, die Sie teilweise machen, finanzieren Sie dann Familienreisen. Wie muss ich mir das vorstellen? Dann sammeln Sie alle Ihre Verwandten ein und dann geht es irgendwo auf eine einsame Insel oder wie geht das?
Nein, nein. Also Familienreisen sind eher dann nicht mit der gesamten Familie, sondern nur mal mit meinen Nichten, dass ich dann hier tolle Reisen mit ihnen mache oder mit meiner Schwester.
Wohin
oder
geht's denn dann? Was heißt eine tolle Reise für Sie?
Also für meine Nichten, sage ich es mal so, ich lasse sie dann auch wählen, sind das die klassischen Städte Paris, London, New York. Das machen wir dann auch nacheinander und sie finden das immer ganz toll, mit der Tante dann solche Erlebnisse zu haben. Und für mich ist das super, weil ich bleibe immer connected zu den jungen Menschen und kriege mit, was sie beschäftigt und wie sie so sind. Und ansonsten tolle Reisen sind für mich eigentlich auch mal eine schöne Trekkingtour durch Berge, irgendwelche Berge, die ich mit meiner Schwester dann auch mache oder Städtetrips. Das sind auch unheimlich schöne Reisen für mich, auch exotische Länder, die wir gemeinsam bereisen.
Und für Ihre Nichten sind Sie dann so eine Art Role Model, so im Stil, ich will auch so wie Tante Belgin werden?
Ja, ich glaube, das ist schon so ein Role Model. Sie sind natürlich schon sehr angetan davon, wie weit ich es gebracht habe und finden das auch ganz toll und orientieren sich da auch schon an mir.
Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ich möchte ins All.
Sie möchten ins All?
Ja.
Ja, sehr gut. Also Branson war schon dort.
Eben.
Musk kommt auch noch. Wo haben Sie schon gebucht?
Noch nicht, aber deshalb ist das ja noch ein Traum.
Aber Sie würden, wenn man buchen könnte, würden Sie es tun?
Ich würde es tun. Also ich finde das sehr faszinierend und das passt ja auch zu meiner Leidenschaft Fliegerei. Und daher, All wäre schon so das der ultimative Traum.
Ich meine, ist ja auch logisch, wenn Sie die Pilotin, das Pilotendasein übersprungen haben, dann wird man einfach gleich Astronautin oder man muss die Ziele dann einfach noch höher setzen.
So ist das.
Frau Rutag, mal schauen, ob wir uns im All sehen oder auf dem Mars oder irgendwo. Vielen Dank für das Gespräch, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, Herr Balzli.
Und wer jetzt wissen will, mit welchen Anlagetipps Frau Rudak ihre Reise ins All finanzieren könnte, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Meine Kollegen aus dem Geldressort haben die 20 besten Aktien fürs grüne Gewissen gefunden, die gleichzeitig hohe Renditen versprechen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Auf Kritik, Lob und Anregungen von Ihnen freue ich mich unter balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.